KinoCast. Willkommen zur neuesten Ausgabe vom KinoCast. Mein Name ist Erik, ich begrüße den Chris. Hallo Chris.
Einen wunderschönen guten Tag, hallo.
Ja, wunderschön. Jetzt kommt auch der Frühling hier bei uns an. Ich hoffe, bei euch da draußen auch. Aber nichtsdestotrotz
kann man trotzdem... Meinst du mich oder meinst du unsere Hörerinnen und Hörer? Und so
Alle.
Wir haben gestern den Grill wieder angeworfen.
Hatte ich gestern auch vor. Hat meine Frau gesagt, können wir später noch machen.
Nichts später machen.
Gestern war so schönes Wetter, als wir heimgekommen sind. Und dann hat sie gemeint, ja, wir haben eh nichts da zum drauf tun. Da habe ich gesagt, ich fahre noch schnell nochmal los. Ah nein, egal. Ja, wir haben Filme mitgebracht, denn trotz des nicen Wetters gehen wir ins Kino. Und ich höre ja auch einige Kino- und Filmpodcasts. Und ich habe jetzt mal wieder festgestellt, bei denen, die so in den letzten 2 Wochen erschienen sind von den anderen, wir sind eigentlich noch diejenigen, die regelmäßig ins Kino gehen und immer mal Sachen, also da haben sich viele schon mittlerweile drauf verlegt, irgendwelche Streaming-Neustarts oder sowas zu schauen oder irgendwelche Sachen, die wir vor einem halben Jahr oder Jahr hier besprochen haben, weil der im Kino lief, der jetzt irgendwo im Streaming kommt und so. Also hier seid ihr richtig, wenn es um Kinofilme geht. Wir haben einen, der startet erst am 27.03. in den deutschen Kinos. Der nennt sich Beating Hearts. Der lief auf dem Cannes Film Festival, auch vergangenes Jahr. Und ja, da hat man jetzt schon einiges hier in unserer Sendung gehabt. Mal schauen, was der so kann. Wer sich erinnern kann, ich hatte da so eine kleine Warnung als Kommentar geschrieben letzte Woche. Aber da kommen wir später noch dazu. Dann haben wir natürlich nur hier, hört ihr die offiziellen, einzigen und nur hier Kinocharts für Stuttgart. Wir sind die einzigen, die bekommen. Dann habe ich noch den Film geschaut, Rich Flu. Also Reichenseuche oder Reichengrippe, wenn man es so nennen möchte. Und wenn ich euch jetzt sage, wer der Regisseur des Ganzen ist, das ist nämlich der Typ, der der Schacht gemacht hat. Und da kann man schon ahnen, okay, da könnte vielleicht was dran sein. Mal gucken. Der Schacht 2 war ja richtig scheiße. Mal gucken, was Rich Flu kann. Das ist sein neuer Film. Und Chris möchte nochmal über Adolescence reden, über die Serie. Die ja,
sehr gerne,
ja, hat ja weltweit außer Chris fast niemand geschaut. Ist ja nur Platz 1 der Netflix-Charts
weltweit. Wir können auch über Running Point übrigens sprechen.
Ja, die muss ich auch noch gucken. Wird. Die ist, glaube ich, Hausaufgabe für Fortsetzung folgt. Ja, aber lass mal anfangen, Chris. Beating Hearts, hat dein Herz geschlagen? Oder was hat das Herz geschlagen? Erzähl mal.
Oh Gott, was ist das für eine Einleitung? Beating Hearts, neuer Film aus Frankreich, der insgesamt 2 Stunden 41 geht. Und das ist von Montagabend so ein harter Killer. Aber ja, wir haben alles so ein bisschen durchgeatmet. Oder wie der Originaltitel ist, das habe ich dann gemacht. L'amour, uff. Das, verstehst du? Uff.
Naja, ja. Das ist ja eher das umgedrehte L'amour fou. aber das, ja, wir, naja.
Okay, jetzt kommt der Franzose wieder raus. Ja, wir lernen auf jeden Fall in diesem Film 2 Familien kennen. Die eine ist die Familie von Clotaire. Clotaire wird ausgesprochen, ne?
Ja, Clotaire.
Und wir sind, ja, wir sind irgendwo in Frankreich, im Norden von Frankreich.
Jacqueline.
Wir sind in den 1980er Jahren und Clotaire zu Hause, so ein bisschen Problemkind mit seinen, wie viele Geschwistern hat er? Ich glaube am Ende sind es noch 2.
Einige, weiß gar nicht mehr.
Aber
einige.
Also, am Anfang wirkte es auch irgendwie wie mehr Geschwister, aber im weiteren Verlauf des Films werden eigentlich nur noch 2 gezeigt, aber ist egal. Und da lernt man gleich schon zu Beginn, oder sieht man ihn aufwachsen in relativ harten Verhältnissen und er ist mehr so, heutzutage würde man sagen, so dieses ADHS-Kind so ein bisschen, der gar nicht weiß, wohin mit seiner Power, mit seiner Energie und mit seinen Gedanken auch. Also man merkt da schon relativ früh, von meiner Warte aus, er kann er gar nicht so viel dafür, weil bei ihm zu Hause einfach die Verhältnisse relativ schwer sind und damit rutscht man, ich will sagen, schon zwangsläufig da rein, nur seine Hilfeschreie werden quasi nicht gehört, seine kindlichen. nach Unterstützung und ein bisschen Struktur. Die gibt's einfach zu Hause nicht. Deswegen ist er so ein bisschen überdreht, auch durchaus schon gewaltbereit, aber hat einen Superheldenumhang an. Und auf der anderen Seite lernen wir Jacqueline kennen. Jackie! Und die, jetzt musst du mich vielleicht korrigieren, weil ich die ersten paar Minuten verpasst habe. Weil ich habe nur mitbekommen, dass sie von einer Beerdigung nach Hause kommen. War das der Anfang von ihr oder war da schon noch mehr?
Oh, jetzt überlege ich gerade, Beerdigung, was war da? Also der ganz am Anfang war so eine Art Foreshadowing, was am Ende passieren wird, sage ich jetzt mal. Aber das war ein bisschen anders, als wie es dann am Ende tatsächlich dann ist. Aber das war schon mal, das hat einen sehr gut reingeholt. Deswegen, ich finde es immer ein bisschen schade, dass du hier immer noch die Preisekiste wegbringen musst und dass da dadurch, dass keine Trailer oder irgendwas kommen, schaffst du es nicht immer rechtzeitig da zu sein, wenn der Film beginnt.
Ja, man muss ja auch dazu sagen, ich hole mir auch noch was zu trinken, Quatsch ja. Mit den Leuten, mit den Kinomitarbeitern. Und ich sag's dir ehrlich, das ist für mich ist das ganz arg wichtig, mit den Leuten auch nochmal in Austausch und Dings zu gehen.
Ja,
weil es ein ganz anderes Ding ist. Und da verpasse ich lieber die ersten.
Mit Untergebenen muss man sich immer gut stellen.
Wow.
Nein, Spaß.
Da lasse ich mir dann lieber von dir kurz sagen, was passiert ist. Ich komme ja auch immer rein und frage ganz laut alle, was los ist, was ich
mache. Mach mir das Licht nochmal an und haltet mal Pause.
Aber ich kriege ja irgendwie nur selten Antwort, wenn dann nur von dir so eine kurze Erklärung.
Ja, auf jeden Fall ist ja häufig so. Gerade heutzutage, wo es sehr viele Filme gibt und Streaming und hast du nicht gesehen, dass meistens so ist, dass die Filmemacher das auch schon wissen und dass sie dafür sorgen, dass man in den ersten Minuten schon relativ reingesaugt wird in die Filme und in die Serien, damit man eben dranbleibt, weil es gibt einfach viel zu viel Auswahl. Und das entgeht dir halt. Also wenn da noch ein, zwei Trailer kommen würden, würdest du wahrscheinlich genau reinkommen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Der Film zieht einen extrem gut rein, weil das ist einfach großartig gedreht und geschnitten. Also wir sehen so eine Vorbereitung. Wir wissen nicht genau, was vorbereitet wird. So eine Gang bereitet sich auf irgendwas vor. Es könnte ein Heist sein, es könnte irgendein Shootout sein oder irgendwas. Sie laden Waffen durch, sie bauen Waffen zusammen. Ich glaube, gar viel Unterhaltung ist da gar nicht. Das ist alles mehr oder weniger nur mit Musik inszeniert und wie ein Videoclip. Also das könntest du eins zu eins nehmen und da irgendeinen Rap-Track irgendwie drüber legen, irgendeinen Gangster-Rap. Also das passt einfach wie, und das ist so gut geschnitten. Und wir saßen alle schon drin, dachten, boah, was kommt denn jetzt hier, ne? Und dann macht der Film erstmal einen Cut, wo dann was Dramatisches passiert in diesem Foreshadowing. Und dann kommt es eben zu diesen anderen Szenen, wo wir die Personen erstmal kennenlernen, also das junge Mädchen, dessen Mutter verstorben ist und sie kommt.
Genau, deswegen sage ich ja, die kommt von der Beerdigung.
Genau, kommt von der Beerdigung von ihrer Mutter und lebt dann halt mit ihrem Vater zusammen. Und den anderen Jungen, den lernen wir auch kennen, der ist halt so ein, würde man sagen, der Clotaire ist halt eher wie so ein Slacker. Also der hängt halt immer nur rum mit irgendwie seinem Moped da in der Nähe von der Schule, ist offensichtlich schon aus der Schule raus und hängt da immer noch rum. Und gerade wenn der Schulbus ankommt mit den Teens, würde ich mal sagen, dann machen sie halt immer oder haben sie irgendwelche Sprüche für die Mädchen parat. Und ja, sie.
Nicht nur für die Mädchen, außerdem hast du jetzt übelst den Zeitsprung gemacht.
Wieso?
Weil, du bist, ich war noch bei der Kindheit so. Von beiden.
Ja, das ist doch und auch in der Kindheit.
Ja, du bist jetzt schon im jugendlichen Alter, wo dann eben dieser Schulwechsel dann auch von Jackie stattfindet, von Jacqueline, die nämlich dann auf diese Schule von Clotaire kommt und dann aus dem Bus aussteigt und er natürlich auch an sie ist so ein bisschen, im Schwäbischen wird man sagen, ja, blöde Gusch an sie noch hat, also eine
Also ja, kann gut Kontra geben und das
imponiert. Ja, er labert halt ziemlich viel Scheiße auch an die Leute ran, die haben alle so ein bisschen Schiss vor ihm, weil er halt auch gewaltbereit ist. Und dann ist eben sie, die aussteigt und ihm Kontra gibt, genau. Und das ist dann, daraus entsteht halt dann so, wer hätte es gedacht, so ein bisschen Jugendflirterei und Jugendliebe und was weiß ich was, weil er das ganz arg toll findet, eine Frau oder ein Mädel zu haben, das ihm Kontra gibt, auch wenn sie das ziemlich hart macht. Und bei ihr ist es so ein bisschen, er ist ja das kleine Verbotene. deswegen, ja, es ist schon.
Nein, nicht ja, nur das, so er ist halt auf seine Art genauso verloren wie sie. Sie hat ihre Mutter verloren und ist irgendwie der Boden unter den Füßen weggerissen. Wir erfahren dann auch später, was da genau passiert ist. Und er ist halt genauso lost, aber auf eine andere Art und Weise. Und so finden sich halt ja so zwei, die, sag ich mal, beide irgendwie ein bisschen kaputt sind, aber wenn man sie zusammenbaut, zusammenlegt, die beiden Scherben, dann passen sie halt gut zusammen. Schönes Bild, oder?
Wow, du bist der richtige Bildmaler hier. Ja, dann passen sie eine auf ihre Art eben zusammen, also so ein bisschen auch ein schräges Paar. Und der Film begleitet dann sehr, sehr lange die beiden Teenager, eben durch ihre Zeit. Einmal Jackie, dann gespielt von Mallory Waneke. Passt das? Gott, ich breche mir jedes Mal.
Waneke würde ich sagen. Die junge Jackie, genau, denn.
Genau, junge. Und Malik Fricard spielt den jungen Clotaire.
Ja.
Und die erleben halt so, ja, alles mögliche Zeug. Sie halt immer noch auf diesem, ich muss gut in der Schule sein und achte auf meine Noten und habe relativ, trotz fehlender Mutter, ein relativ stabiles Elternhaus noch, weil der Vater sich echt Mühe gibt und sehr vieles tut, auch für sie. Und bei ihm halt ziemlich zerrüttetes Familienhaus, obwohl da die Eltern auch beide da sind. Und halt keine Perspektive im Leben und was weiß ich was. Und man verliebt sich, wie es halt bei Teenagern dann auch so ist. Ist natürlich die allergrößte Liebe aller Zeiten und erlebt dann vieles auch gemeinsam. Nur dann passiert natürlich das, was klar war: Clotaire rutscht irgendwo in die Kriminalität ab. Also kommt da, sie brechen irgendwo ein in die Schule, finden Gras, finden sie in einem Kühlschrank oder in irgendeiner war es die Schule?
Sportverein.
Oder irgendeine Turnhalle hast, ja. War es halt. Und dann geht es eben los mit, ja, es fliegt halt auf. Denen der Stoff gehört, die lauern die oder finden die und dann gibt es erstmal richtig auf die Mütze. Und die sollen dann quasi einen Auftrag erledigen, was dann auch funktioniert. Und dann rutscht er eben in diese Gang mit rein. Das ist mal dann die Geschichte von Clotaire und damit lebt er sich natürlich auch ein Stück weit von Jackie auseinander, weil das ist dann selbst Jackie zu krass, was da alles passiert und was da abläuft.
Ja, er lässt sie halt auch hängen. Ne?
Ja, also natürlich, weil er hat neue Freunde und alles.
Er geht mit ihr weg und dann hängt er halt mit seinen Gangsterfreunden da ab, weil die irgendwas besprechen wollen und er hat für sie halt dann keine Zeit mehr irgendwo und das ist ja dann auch irgendwo, sie fühlt sich halt nicht mehr wichtig in seinem Leben dann, weil er auf einmal sieht, auf einmal hat er irgendwie eine Bestimmung, nachdem er die ganze Zeit so rumgeslackt hat und es ist zwar eine fragwürdige Bestimmung, die er dann hat, aber ja. Und dann passiert ja was Krasses, was man ja auch schon im Trailer oder in Filmbeschreibungen liest, sieht.
Echt, sieht man das im Trailer? Ich habe den Trailer nicht geguckt. Das ist also, ja, es gibt so den nächsten Raubüberfall und da wird einer der Wachmänner, der meint, er muss den Helden spielen, wird über den Haufen geschossen. Und das verpackt Clotaire nicht so wirklich. Der sagt, hey, wir müssen ihm helfen und das ist ich was alles und muss da, will da nach ihm gucken. Und aufgrund dessen, auch wenn er dann auf der Flucht ist, wird er gefasst von der Polizei und wird dann natürlich wunderbar von der Gang hängen gelassen, weil
Das wird man nicht verraten. Warum, weshalb, oder?
Ja, warum, weshalb, wieso ja. Nicht, aber die Gang ist halt froh, dass quasi dass sie einen Sündenbock haben.
Ja, genau, so rum kann man sagen, ja.
Und dementsprechend, ja. Fährt er ein, ist im Gefängnis dann und ist mal weg. Und
alle denken, er war es draußen, ja. Inklusive seiner Freundin.
Ja, die ihn ja auch nicht im Krankenhaus, sag ich schon, im Gefängnis besuchen soll und darf und alles. Und so lebt man sich eben auseinander und
dann Cut, ein paar Jahre später.
Ja, ein paar Jahre später dann.
12 muss er, glaube ich, einfahren.
Richtig. Richtig, 12 Jahre waren es. Und dann nach diesen 12 Jahren, oder halt nach 12 Jahren, wenn er rauskommt, ist aus Clotaire ist jetzt François Civil geworden, ein erwachsener Mann. Und da fand ich die Ähnlichkeit zum Jugendschauspieler nicht vorhanden, aber ist nicht so wild, weil bei Jackie nämlich auch nicht, bei Adele Exarchopoulos, Namen, den man sich unbedingt merken muss, hier auch natürlich im Kinocast, die schon hat, wer fleißig zuhört.
Ja, wir sind Fans, kann man so.
Ja, das war jetzt auch schön gesagt. Ja, wir sind durchaus Fans. Also. Eine tolle Schauspielerin, die da mit reinspringt. Und es wird erstmal ihr Leben dann auch gezeigt. Also er kommt raus aus dem Knast und geht natürlich erstmal zurück nach Hause. Und ihr Leben besteht darin, dass sie so Minijobs macht, weil irgendwie ist sie dann auch, nachdem das Ganze mit Clotaire war, nicht mehr so auf der richtigen Spur noch unterwegs war und oder richtig ist oder halt überhaupt keine Motivation fürs Leben groß hat. Arbeitet dann bei einer Autovermietung und lernt dort tatsächlich jemanden anderen kennen, den sie dann heiratet auch. Da ist ein gut betuchter, sagen wir es mal so, ein gut betuchter Herr und die leben dann eigentlich relativ glücklich und ja, bis halt eben rauskommt, okay, Clotaire ist wieder da, was das Leben von Jackie komplett auf den Kopf stellt nochmal. Weil alte Liebe rostet nicht, oder wie heißt es so schön?
Ja, wie auch immer.
Ja. Das ist jetzt so grob zusammengefasst, worum es geht, weil.
Also, worum es geht, ist eigentlich.
Wenn man einzeln zusammenzählen kann, weiß man es, ne?
Ja, eine Gangster-Liebesgeschichte über eine Zeitspanne von ungefähr 20, 30 Jahren, ungefähr. Kann man es vielleicht so zusammenfassen?
Oh, ich hätte jetzt 15 Jahre gesagt, weil 12 ja. saß er ein und
maximal. Ja, die waren doch auch Kinder. Davon, also.
Noch. Ja, aber die waren ja auch schon.
Nee, ich meine ja, genau. der ganze Film umfasst irgendwie so 20, 30 Jahre.
Ja, wenn du von den Kids ausgehst, dann ja. Okay.
Genau. Und großartiger Soundtrack muss man noch erwähnen, denn wir hatten ja diesmal Gäste. Es ist manchmal so, ist wochenlang irgendwie gar nichts und dann gibt es so Wochen, da kommen gleich irgendwie verschiedene Leute sind hier in der Region aus irgendwelchen Gründen. Also ich hatte Besuch aus Amerika beruflich gesehen. Der ist natürlich nicht mit in Disney gekommen, weil der auf Deutsch war, der Film. Wenn es OV gewesen wäre, wäre er mitgekommen. Und dann noch ein lieber Freund, der Reiko aus Hamburg. Schöne Grüße. Der hat den Podcast Nachtzug nach Hamburg, den ich euch mal auch wärmstens ans Herz legen werde und tue. Habe ich, glaube ich, schon mehrfach getan. Der berichtet halt immer so ein bisschen aus seinem Leben, hat auch häufig mal so Tech-Themen. Und der war halt auch mal wieder zufällig in Stuttgart, weil er hier in der Nähe was zu tun hatte. Ja, klar, dann sind wir vorher essen gegangen und in die Sneak. Das letzte Mal war vor 3 Jahren in der Sneak. Und der hat das natürlich auch gefeiert, weil ich kenne seinen Musikgeschmack auch. Also wir sind da relativ ähnlich. Wir waren auch schon zusammen auf Depeche Mode Konzert und ich weiß, dass er auch gerne The Cure hört und so. Und da war halt hier, wo die noch jung waren, Adele, also Jackie, sie hört halt gerne The Cure. Und sie hat da so ein paar Lieblingssongs und das ist auch so der Anknüpfungspunkt zwischen den beiden Teens, weil sie hat so einen The Cure-Sticker, so einen The Cure-Button drauf und er stiehlt dann für sie eine Schallplatte und ja, da kommen sie sich halt irgendwie ein bisschen...
Aber die hat sie schon.
Ja, die hat sie schon, natürlich hat sie die schon, klar. Wäre so, wenn für mich jemand eine Depeche Mode-Platte klauen würde, würde ich auch sagen, sorry, habe ich schon. Aber Project Pitchfork bin ich noch ein bisschen, also wenn da jemand für mich eine Platte...
Ich klaue dir eine und ritz vorne für Erik drauf und sag, die ist signiert.
Jedenfalls, also der Soundtrack war der absolute Hammer. Also da kommen auch mehrfach im Film diverse Sachen und ich habe mich schon die ganze Zeit, es ging immer um The Cure und mit dem Button und mit der Schallplatte, aber es muss doch irgendwann ein Song kommen von The Cure und so und dann kam endlich ein Song und das war so geil und schön geschnitten auch die Szenen mit den Songs, das mag ich auch immer, wenn so ein Lied einsetzt im Film, wenn das nicht nur so mal so der Refrain kommt, damit das Lied im Soundtrack ist, sondern wenn man das Gefühl hat, dass der Regisseur oder die Regisseurin sich wirklich was dabei gedacht hat und dann so eine Art Musikvideo im Film dreht. Und das war halt hier auch extrem der Fall bei den eingesetzten Songs. Es war natürlich nicht nur The Cure, da waren noch viele andere Sachen, so aus den 80ern, 90er waren mit dabei natürlich, weil das umschließt halt eine ganze Zeitspanne von den Zweien. Und deswegen... Der Film geht halt auch 2 Stunden 40. Das ist halt ein ganz schönes Brett. Das hatte ich ja auch geschrieben gehabt, weil das hat ja der STR Max, glaube ich, getippt gehabt, den Film. Und dann habe ich schon drunter geschrieben, boah, 2 Stunden 40, das wird ganz schön heftig für einen Montag-Sneak. Und ja, aber ich muss sagen, also zumindest für mich, der Film, ich zu keinem Zeitpunkt war der irgendwie langweilig oder so. Ich war die ganze Zeit dabei. Normalerweise, wenn so ein Film kommt, der irgendwie mal so länger als 90 Minuten geht, gucke ich dann irgendwann mal auf die Uhr, ja, wann ist es denn mal so weit oder so. Aber hier bei dem eigentlich gar nicht. Ich war die ganze Zeit gefühlt irgendwie dabei und es war so toll inszeniert auch. Das war ein richtiger Kinofilm. Also man kann es vielleicht von der Story her, vielleicht denkt man das gar nicht. Man denkt eher so, ja, die Christopher Nolan irgendwo, die Riesendinger, die gehören ins Kino, die muss man da sehen oder Roland Emmerich. Eigentlich ist es so ein Film wie Beating Hearts, weil der so toll inszeniert ist und auch diese Leistung, das über diese Jahrzehnte hinzubekommen, die Story, dass die dramatisch bleibt und dass man da am Ball bleibt. Wenn man noch bedenkt, dass der Regisseur des Ganzen, Gilles Lelouch, der hat in dem letzten Film Asterix und Obelix, das Reich der Mitte, da hat er den Obelix gespielt. Also der ist eher ein Schauspieler als ein Director. Der hat zwar schon ein paar Sachen gedreht, aber dann liefert er einfach mal so ein 2 Stunden 40 top inszeniertes, gedrehtes, gut geschriebenen Film ab, der Filmfestspielen kann landet und da auch positive Reaktionen bringt. Also das ist der Wahnsinn. Dir hat er nicht ganz so gefallen, das sehe ich ja hier so an Punkten. Ich habe es auch gemerkt im Film selbst. Ja.
Ja, also ich bin auf der Meinung, ja, also der Soundtrack war okay. Du bist halt Fan von der Musik. Ich fand, die Musik hat schon ganz gut auch reingepasst, deswegen ist es schon, bin ich fein mit. Ich bin dann mehr der Fan von Adele, aber das ist auch okay. Und für mich war der Film... Hallo. Mir war der Film tatsächlich knapp eine Stunde zu lang. Also es gab durchaus Szenen, die für das weitere Prozedere vielleicht nicht förderlich waren. Was ich stark fand, waren teilweise Kameraeinstellungen, Kamerakniffe, Veränderungen von Perspektiven oder auch so Drehkameras mit neuen Bildern und was weiß ich was. Da waren einige coole Sachen dabei. Die haben wirklich... Das war so ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal, es hat so ein bisschen das alles rausgehoben auch nochmal. Ja, nur manchmal fand ich es ja einen Ticken einfach zu lang und brutal vorhersehbar einfach. Du weißt, was passiert, nachdem die sich treffen, du weißt, was passiert, wenn er einfährt und sie wieder sich wieder treffen. Also sag mir nicht, dass du im Kino sagst so, oh mein Gott, damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Also so einen Moment hatte ich überhaupt gar nicht in dem Film. Wirklich.
Echt?
Nee,
ich fand's überhaupt schon ein bisschen, gar nicht. Was ich auch also, super also fand, so. Die ganzen Nebencharaktere. Hier ja. sein Kumpel, der ja auch mit dem er am Anfang mit rumhängt, wieder dann, wenn er größer ist. Und ja, selbst Benoît Poelvoorde, der ja meistens mit der Schauspielerin zusammenspielt, die ich nicht mag. Also der ist ja auch belgischer Schauspieler, deswegen, ja. Der spielt hier den Gangsterboss, den sieht man am Anfang gar nicht, also den Paten da und der ist so im Dunkeln und spielt da auch so. Ja, die Nebencharaktere waren noch richtig gut. Ihr Vater, oh, großartig gespielt.
Der war großartig, ja.
Ja, das ist einfach richtig gut. Also da hat man auch denselben Schauspieler dann weitergelassen, man hat ihm die Haare ein bisschen grau gefärbt und der ist dann derselbe geblieben. Aber so toll, wie er mit ihr umgegangen ist, wie er den schwierigen Verlust seiner Frau und damit, dass er jetzt alleinerziehend wird, wie er das gehandelt hat und wie er sich um sie gekümmert hat. Und selbst wenn sie in den verschiedenen Phasen ihres Lebens, wenn sie da so auf Probleme stößt oder Probleme ihm gemacht hat, wie er damit das gehandelt hat, also einfach toll. Und auch nochmal zu erwähnen, wirklich die Art, wie es gedreht ist. Man kann da so viele auch Sachen wiedererkennen, was weiß ich, von irgendwelchen Trainspotting-Einstellungen über selbst ein bisschen Fight Club war mit drin und also der Regisseur hat sich an guten Vorbildern orientiert und hat sie aber nicht nur simpel kopiert, sondern hat die wirklich toll umgesetzt und gerade auch so manchmal Handkamera, manchmal so mittendrin, manchmal Einstellungen wie bei Wes Anderson, dass das so wirklich so voll zentriert ist, das Bild und mal einfach, schaut euch einfach mal den Trailer an. Da sind schon sehr viele von diesen Einstellungen dabei und von diesen Einstellungen gibt es einfach in diesem 2 Stunden 40 Film jede Minute sowas. Und ich saß dann da und dachte, oh, das ist so gut, wie sie es gedreht haben und ach, einfach herrlich. und die Darsteller noch dazu. Also ich habe es gefeiert. Soundtrack, das war für mich so ein perfekter Film da. Den werde ich mir auf jeden Fall auf Blu-ray holen und dann noch mal gucken, obwohl er so lang ist, ja, weil der hat mir richtig gut gefallen. Und auch hinterher, wo er dann um war, habe ich jetzt nicht gedacht, so, oh, war der lang und so scheiße, Montagabend und ich muss am nächsten Tag arbeiten oder so. Zeitig aufstehen. Nee, also wirklich.
Ja, guck, das ist halt genau der Unterschied. Also da, du warst da viel mehr gefangen wie ich. Für mich war es okay und damit war es das aber auch schon.
Ich wüsste auch nicht, was man, du sagst ja, da hätte man manche Sachen kürzen können oder rausnehmen. Ich wüsste es ehrlich gesagt nicht, weil das hat eigentlich alles für diese Charakter, für den Charakteraufbau und für die Entscheidungen, die es dann am Schluss gibt, eigentlich schon zu tun gehabt und oder waren wichtig dafür. Ja.
Ach, weiß ich nicht.
Okay, jetzt müsst ihr euch da draußen ein Urteil von diesem Film bilden. Ja, müsst ihr. Ihr müsst da ins Kino gehen, sag ich.
Solltet ihr auf jeden Fall.
27. März, ja. Ab also, 27. März,
Ist halt, ja, wie gesagt, viel, viel, viel Zeit mitbringen. Viel Sitzfleisch mitbringen. Was zu trinken mitnehmen.
Ja. Ja, kann man sich ja im Kino eindecken. Gibt's ja genug. Für jeden was dabei. Also, 27. März in den deutschen Kinos. Ein wirklich, also ich finde, ein sehenswerter französisches Gangster, teilweise Komödie, es war schon manchmal ein bisschen lustig auch, was passiert ist. War manchmal natürlich sehr dramatisch, hat natürlich auch über die Laufzeit alles geboten, ne? Und wahnsinnig gut gedreht. Also wer sich irgendwie für Film und Kino interessiert und wie Sachen gedreht werden und das feiert, so Kameraeinstellungen, unbedingt diesen Film sehen, wirklich. Ich gebe 9 Punkte. Ich habe noch mal ein bisschen, ich habe auch bei uns eine Gruppe und 9 gestimmt. Ich dachte, ich gebe hier 8,5. Ich dachte, ach, scheiß drauf, ich gebe 9. Das war wirklich, wirklich gut. So, was gibst du?
Ich bin nicht so ganz bei dir. Ich gebe ihm, also ich hätte ihm 6 gegeben, aber Adele macht es auf 6,5.
Na gut.
Okay. Großartige Schauspielerin. Also sehe ich sehr, sehr gerne.
Auf Beating Hearts. Beating Hearts ist eure Anlaufstelle im Kino ab dem 27.03. So, und wir schauen doch mal rein, was hier getippt wurde. Oder erstmal gucke ich mal, was so die anderen hier abgestimmt haben bei uns bei kinocast.net. Hat sich übrigens der Reiko auch, hat es auch gefeiert, dass das jetzt bei uns auf der Seite läuft oder bei mir auf der Seite. Also, was? Nicht mehr auf Facebook. Weil er kannte das noch auf Facebook.
Ja, guck, auch viel besser so.
Genau, also Platz 10, Quatsch. 10 Punkte haben sogar eine Stimme gegeben. 9 Punkte, da bin ich mit dabei, 3 Stimmen. Und dann 8 ist eigentlich so haben die meisten Stimmen hier. Und dann 7, 6. Eine Person hat 2 Punkte nur gegeben. Ja, und das ist wahrscheinlich auch die eine Person, die für Nein gestimmt hat auf die Frage, empfiehlst du den Film weiter? Alle anderen haben den Film weiterempfohlen. Und wir scrollen mal ein bisschen weiter nach unten. Chris, wie lautet der Hinweis für die nächste? Und ist da schon was eingegangen?
Für die nächste. Die nächste Sneak, die Sneak 1261. Also falls jemand mal überlegt, wie lange es die Sneak in Stuttgart schon gibt. Wöchentlich, ne? Ist schon eine Hausnummer. Und der Tipp lautet, so gehört sich's.
Oh, da fehlt ein
S. Erik, sind die Tipps eingegangen?
Da fehlt ein S oder gehört sich's?
Gehört es sich. Da fehlt ein Apostroph.
Gehört sich.
Ah. So gehört sich's.
Ja, ich habe nur Copy and Paste bei uns. Okay, naja, ihr habt es verstanden, worum es geht. Deswegen habe ich getippt, einen Film, der auf dem Sundance lief, nämlich I Like Movies. Da geht es um einen, ich glaube, ein bisschen benachteiligten Jungen, der extremer Filmfan ist und Filme mag und so weiter. Und er ist sehr gut angekommen auf dem Sundance. Und deswegen, so gehört sich's. I Like Movies, ja. Es könnte auch noch das kommen, was der Martin getippt hat, nämlich Funny Birds mit dem fantastischen deutschen Zusatztitel, wie er schreibt, das Gelbe vom Ei. Okay. Weiß ich jetzt allerdings nicht, worum es da geht. STR Max hat noch getippt, Louise und die Schule der Freiheit. Weiß ich jetzt allerdings. Ach doch, warte mal, das war, glaube ich, das mit dem, wo so eine Lehrerin über Land zieht und die Kinder unterrichten will, die eigentlich immer auf dem Feld arbeiten, damals irgendwo, wo die Eltern dann gesagt haben, nee, den Kindern gefällt das so, die wollen nicht in die Schule, die wollen lieber ein bisschen draußen sein und so. Und sie hat dann halt die Schule aufgebaut, weil da irgendwie die Schulpflicht da begonnen hat oder sowas. Ja, könnte auch passen. Okay. Ach, ich sehe gerade, ich habe ja auch unter den Kommentaren auch den Reiko sein, dem Reiko seinen Podcast verlinkt. Der hat nämlich schon über die Sneak Preview und Beating Hearts kleinen Podcast aufgenommen. Keine Angst, der geht nicht so lang wie unsere hier immer. Der hat meistens immer so zwischen 5 und 10 Minuten. Kann man also schön wegsnacken unter der Woche zwischen den ganzen anderen langen Podcasts. Und früher hat er mal täglich aufgenommen, jetzt allerdings immer nur sporadisch, wenn sich mal was Cooles ergibt, wie zum Beispiel die Sneak Preview in Stuttgart, zu der ihr auch herzlich eingeladen seid. Kommt ruhig vorbei, morgen zum Montag oder je nachdem, wann ihr es hört. Also montags immer 20.30 Uhr in Stuttgart, in den Innenstadtkinos.
Genau, vorbeikommen und Hallo sagen dann auch so. Hey, ich bin eurem Aufruf gefolgt.
Hey, genau. Vielleicht kriegt ihr dann sogar was aus der Preisekiste.
Ja, vielleicht. Oder nichts.
Vielleicht. Nee, jetzt kommen sie alle an. Auch die Stammgäste, die
oder
so. Ja,
oder nichts.
Ja, also es obliegt dann Chris, ob ihr was kriegt oder nicht. Jo, wir schauen aber mal rein, was noch so anläuft eventuell, außer Beating Hearts, der diese Woche anläuft.
Kinocharts und Neustarts.
Platz 5 hier in Stuttgart ist Bridget Jones, Verrückt nach ihm.
Platz Nummer 4, Pip, also Paddington in Peru.
Sehr schöner, sehenswerter Film. Platz 3, Mickey 17.
Und Platz Nummer 2, Like a Complete Unknown.
Oscar nominiert und Oscar-Gewinner, Platz 1, Flow mit der Miezekatze. Wer noch nicht gesehen hat, der geht da mal bitte ins Kino. Der geht da mal bitte ins Kino. Ich habe jetzt gelesen, aufgrund dieses Films und des großen Erfolgs des Films hat sich die Adoptionsrate in den Tierheimen von schwarzen Katzen irgendwie verzehnfacht oder sowas. Also die führen das zumindest auf den Film zurück. Aber schöne Sache, schöne News. Good News des Tages. Was startet Neues? Ja, natürlich der wichtigste Kinostart bei Kino.de ganz oben in der Liste. Beating Hearts, französisches Musical-Drama? Okay. Also, nee, Kino.de, ja. Ich glaube, ihr habt den Film nicht gesehen.
Ich glaube, du hast den einfach nicht verstanden, Erik, weil die also, singen die ganze Zeit.
Nee. Also französisches, ich würde mal sagen, Gangster-Romantik-Drama von Gilles Lelouch über ein Paar, das nach Jahren wieder zueinander findet. Ja, einfach mal das Ende verraten, auch gut hier in der Kurzbeschreibung. Naja, also ja. Wir haben gerade drüber erzählt, ihr wisst, worum es geht.
Herrlich. Dann mit 140 Minuten auch wieder so ein Film, der perfekt in den Montagabend eigentlich passt. Gucken wir mal, ob es kommt oder nicht. Ein deutsches Independent-Gefängnisdrama mit dem schönen Namen Hubs.
Wurde aber für diese Woche nicht getippt. Letzte Woche wurde der getippt. Hubs. Bei dem nächsten Neustart der Woche, da hatte ich tatsächlich auch überlegt, weil der auch so leicht auf den Tipp hätte passen können, Riff Raff, Verbrechen ist Familiensache. Eine Krimikomödie mit Starbesetzung rund um Bill Murray, Ed Harris, Jennifer Coolidge und diversen anderen Stars.
Okay, das klingt aber gut, ne? Dann haben wir, jetzt muss ich kurz gucken hier, The Woman in the Yard, ne? Ein Drama, Horror-Thriller über eine Familie, in deren Vorgarten eine mysteriöse Person mit düsteren Warnungen auftaucht.
Okay. Entschuldigung. Also so gehört sich's nicht. Also das.
Das klingt schon ein bisschen lustig.
Dieser L2, ja doch, der startet auch. Ein indischer Film. Wie heißt der? L2:M Puran. Steven führt ein Doppelleben als Qureshi, berüchtigter Anführer eines globalen Verbrechersyndikats. Fortsetzung des Films Lucifer aus dem Jahr 2019. Ja, wahrscheinlich ein indischer Actionfilm, würde ich mal sagen.
Ein indisch-pendender Film, ja. Dann haben wir noch was für den Erik. The End, ein apokalyptischer Musicalfilm über eine Familie, die 25 Jahre in einem Bunker verbracht hat und nun von der Ankunft eines Mädchens überrascht wird. Ja, wobei, wenn das auch so Musical ist wie hier Beating Hearts, dann ja. Ist der Soundtrack gut, aber das war's.
Dieser Funny Birds startet auch, Das Gelbe vom Ei, Tragikomödie mit Catherine Deneuve, die ihrer schwerkranken Tochter auf ihrer Farm im ländlichen New Jersey einen Besuch abstattet. Na, so gehört sich's. Na, weiß nicht. aber ja, dann nochmal schnell durch. Ein kleiner Horrorfilm ja, noch, machen. Y2K. Horrorkomödie mit Rachel Ziegler und Jaden Martell über eine chaotische Silvesternacht 99-2000. Mond, ein Dramafilm, österreichischer Film über drei Schwestern, die ihre Trainerin in eine seltsame Situation leiten. Und eine Doku, möchte ich mal darauf hinweisen noch, für Fußballfans, ein Dokumentarfilm rund um die skrupellose Einflussnahme der Stasi auf den DDR-Fußball, heißt Stasi FC. Und das ist wirklich erschreckend, was damals alles so gelaufen ist. Deswegen sind manche Vereine auch heutzutage für mich nicht mehr tragbar. Oder kann ich? Gut, das waren die Neustarts der Woche. Und dann tippeln wir mal rüber ins Heimkino. Gucken wir mal, was da so läuft.
Heimkino.
Wir alle können uns, denke ich mal, noch dran erinnern an den Film Der Schacht, den wir, ich glaube, es war während Corona, kann das sein? Der lief so während Corona auf Netflix sowas, und da gab es ja nichts. Wir hatten ja nichts. Haben ja alles genommen, was man gucken konnte. Und das wurde ja dankend angenommen, denn Der Schacht war ja einfach mal weltweit Platz 1. Und der erste Film war tatsächlich gut. Der war richtig gut. Der zweite war dafür umso enttäuschender. Und jetzt hat der Regisseur Galder Gastelu-Urrutia, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, wahrscheinlich baskischer Name, einen neuen Film gedreht gehabt, der auch ins Kino kam, nämlich im Dezember in diversen Ländern, in Deutschland auch. Aber ist irgendwie ein bisschen an mir vorbeigegangen. Habe ich auch nicht im Kino gesehen. Mary Elizabeth Winstead spielt die Hauptrolle. Und sie spielt eine, was macht sie? Ja, ich glaube so Filmproduzentin, die für einen großen Streaming-Service arbeitet. Wahrscheinlich hat er ein bisschen eigene Erfahrungen da eingebracht. Also beim letzten Mal den Film dann verkauft hat, der Schacht an den Streaming-Service. Jedenfalls, sie spielt da so eine Produzentin und wir sehen sie am Anfang in so einer Szene, wo sie diverse Pitches bekommt von Personen und alles Mögliche und dann wird sie engagiert und das habe ich nicht ganz kapiert, was sie da ehrlich gesagt macht. Habe ich auch versucht, ne, irgendwie in den Filmbeschreibungen zu lesen, aber habe auch nichts Gescheites gefunden. Wahrscheinlich haben es die anderen auch nicht so richtig verstanden und haben sich deswegen nicht getraut, irgendwie in der Zusammenfassung was drüber zu schreiben, denn sie reist irgendwo nach Alaska oder irgendwas in so ein kleines Kaff und da werden auch andere Leute mit eingeladen, die offensichtlich viel Geld haben und da ist irgendwie einer, der irgendwie Bodenschätze da gewinnt, irgendwie Gold oder was und die wollen sich da Anteile kaufen. Irgendwie ist ganz komisch. Also ich habe das nicht ganz kapiert, was die Szene zu tun hat. Die hat aber für den späteren Film noch einen gewissen Belang, weil dieser komische Guru, der da in diesem Ort ist, schenkt ihr so ein Buch und da steht so sinngemäß drin, dass alles, was du hast, ist eigentlich gar nichts und und als sie dann zurückfliegt, sie bekommt dann den Auftrag von so einem reichen Typen auf einer Auktion im Buckingham Palace in England ein Gemälde zu ersteigern und schon auf der Reise dorthin, wo sie mit so einem Privatjet fliegt, da ist jemand drin, der ja so offensichtlich so ein Superreicher. Und der verstirbt dann im Flugzeug, also man sieht ihn dann nur so liegen, das wird jetzt nicht weiter thematisiert. Und als dann diese Versteigerung stattfindet, wo lauter reiche Typen sind, die in dem Saal sind, da erwischt es dann auch jemanden. Und man erfährt dann, dass eine Krankheit um sich greift, ein Virus, eine Grippe, die aber nur die Reichen befällt. Und das ist ja nun wieder so ein Thema von dem Regisseur, das hat er ja gern, so dieses ganze Arm gegen Reich und oben gegen unten und so weiter. Das haben wir ja schon bei Der Schacht gesehen. Und das greift er hier nochmal auf eine etwas andere Art und Weise auf. Also hier für Rich Flu war offensichtlich richtig viel Geld da. Also im Gegensatz zu Der Schacht, was ja eher so minimalistisch, so eine Indie-Produktion war. Hier ist wirklich, da wird in die Vollen gegriffen. Ja, also Drehorte, Ausstattung ist alles wirklich kinoreif und sie wird von ihrer Firma halt degradiert auch. Wie heißt sie denn überhaupt? Habe ich da einen Namen? Warte mal. Laura Palmer, genau. Da wird auch ein Joke gemacht, weil die ja denselben Namen hat wie die Hauptfigur aus Twin Peaks, die da verschwindet. Hier, Who Killed Laura Palmer und so. Genau, sie heißt Laura Palmer Und sie wird in ihrer Firma degradiert, also eine andere bekommt ihren Job und sie wird in diesem Firmengeflecht, in einer Firma weiter unten dann angestellt und oder sie wird Geschäftsführerin von einer Firma, die weiter unten ist in diesem ganzen Firmengeflecht, so rum, also nicht mehr in der Holding, in der Parent Company, sondern halt weiter unten, und was für sie eine Degradierung ist. Und es wird, ist aber dann so, dadurch, dass diese Krankheit alle möglichen Reichen befällt, wird dann in dieser Firma das Geld von oben nach unten verschoben. Das heißt, dass die Oberen, die in dieser Parent Company tätig waren, die wollen das Geld gar nicht mehr. Also die schieben das alles in die unteren Gesellschaften, was dazu führt, dass sie plötzlich ganz reich ist. Sie hat irgendwie 900 Millionen. Ihre Anteile von dieser Firma, die sie leitet, die eigentlich in diesem Firmengeflecht ganz unten war, die eigentlich relativ wenig wert waren, die Anteile, sind auf einmal 900 Millionen wert, was sie natürlich auch zum Ziel dieser Krankheit macht. Und es ist dann so ein bisschen wie bei dem Brettspiel Mancomania. Sie versucht das dann irgendwie loszukriegen, aber es versuchen gerade alle irgendwie ihr Geld loszukriegen. Und parallel dazu, weil natürlich die Welt eine andere wird, weil natürlich alle möglichen, natürlich sind die leitenden Funktionen in der Welt, also alle möglichen Top-Manager und sowas, das sind halt alles Reiche, und wenn die versterben, dann bricht halt auch irgendwie die Gesellschaft zusammen, weil da niemand mehr da ist, der Kommandos gibt und irgendwelche Sachen ja von oben her orchestriert. Und so sind halt dann auch so Aufstände in den Straßen und alles mögliche, Riesenunruhen. Und was denkst du, was würdest du tun, wenn du ganz reich bist und versuchst, irgendwie Geld loszuwerden und aus diesem ganzen, auch aus diesem Ansteckungsrisiko rauszukommen? Was würdest du machen, Chris, wenn du hier in Europa wohnst?
Ich würde, was ich mit dem Geld machen würde?
Ja, du kriegst es nicht los. Keiner will das. Aber
dann würde ich es verbrennen.
Ja, aber prinzipiell, um dem Ansteckungsrisiko zu entgehen in Europa, wo ja sehr viele Reiche sind, was würdest du machen?
Ich werde das Geld nicht los, ja?
Ich habe es schon mehrfach erwähnt, das Stichwort ist Europa. Also es gibt dann eine umgekehrte Migrationsbewegung, nämlich heutzutage migrieren ja sehr viele arme Personen aus ärmeren Regionen in Afrika nach Europa, weil Europa ist einfach mal reicher. So gibt es halt eine umgekehrte Migrationsbewegung, das heißt, die Reichen versuchen, nach Afrika zu kommen, weil dort einfach die Krankheit nicht grassiert. Und so begibt sie sich dann eben aufs Mittelmeer, auf dubiosen Schleuserrouten. Aber
warum verbrennt sie es denn nicht?
Das geht nicht so einfach. Das kannst du nicht
machen. Geld verbrennen?
Ja, du kannst nicht einfach das Geld abheben und brennen. Es sind keine Banken mehr da, wo du es abheben kannst und alles.
Ach so.
Jedenfalls gibt es dann umgekehrte Schleuserrouten. Das heißt, die von Norden nach Süden übers Mittelmeer. Und es ist mittlerweile so, dass die nordafrikanischen Länder und auch Italien, wo sie auch langkommen, da mittlerweile Pushbacks machen, dass die quasi die Flüchtlinge aus Europa nicht aufnehmen wollen, was natürlich wirklich eine überspitzte satirische Darstellung von der aktuellen Situation umgekehrt ist. Ne? Und ja, so begibt sie sich dann halt auf dem Weg nach da unten, Flüchtlingsroute, und das macht so den zweiten Teil des Films aus, was mich ein bisschen überrascht hat auch, weil der erste Teil des Films war eher so, ja, okay, ich habe es kapiert, ich weiß zwar jetzt nicht, wie das so sein soll, aber ich akzeptiere es jetzt einfach mal mit dieser reichen Seuche. Ich weiß zwar nicht, wie die Seuche weiß, dass jemand reich ist und so, aber es wird halt sehr viel mit Bildern gearbeitet, dass diese Seuche ist halt eigentlich ja keine Seuche, sondern einfach die Art und Weise, wie die Reichen agieren und alles kaputt machen, den Planeten und so. Das ist eigentlich so die Moral, die dahinter steckt. Und das Ende, also sie kommt ja dann nach Afrika und lebt dort wirklich in einfachsten Verhältnissen. Und selbst da kann sie aber dann auch ihren Habitus nicht so recht ablegen. Und viel mehr will ich mal nicht verraten. Es war jetzt, diese ganze Thematik war erkennbar für mich und auch die Kritik, die da drin steckt, was bei Der Schacht, bei dem ersten Film, noch so ein Indie-Charme hatte, so ein Low-Budget-Indie-Charme, und man hat so diese ganze Gesellschaftskritik, die da drin steckte, die war halt wirklich aufs Schärfste. Ja, sie hat mal wirklich mit einem Baseballschläger eingeprügelt bekommen. Hier ist es ein bisschen subtiler, zumindest am Anfang. Und ich fand die Story, wie man es vielleicht in meiner versuchten Nacherzählung mitbekommen hat, ein bisschen verwirrend. Da hätte ein bisschen ein Drehbuch-Doctoring geholfen, um das ein bisschen zu straffen am Anfang. Und vielleicht auch ein paar Erklärungen, vielleicht zumindest eine versuchte Erklärung, warum, weshalb, wieso das so passiert. Und ja, vom Drehbuch her wirklich ein bisschen schwächer der Film. Ach so, ich habe noch ein paar Storylines sowieso ganz vergessen. Also sie hat auch eine Tochter und sie will, dass sich ihr Mann von ihr scheiden lässt. Und er lebt in Barcelona und bei der Tochter. Und sie will aber die Tochter haben. Sie soll bei ihr in London leben. Da ist auch so ein bisschen Scheidungskrieg noch. Und letzten Endes auf der Flucht kommen die dann auch wieder zusammen und so. Das ist aber eigentlich mehr oder weniger, ja, nicht so dramatisch jetzt in dem Film, der Erzählstrang. Ich fand es viel stärker, so dieses ganze Ellenbogenhafte, wie dann die Reichen versuchen, da quasi in das arme Gebiet zu flüchten, um irgendwie zu überleben, was dann teilweise ausgepackt wird und wie da vorgegangen wird. Und es war aber nicht so ein richtig dramatisch guter Film. Es war ein okayer Film, den man mal gucken kann. Ich hatte ihn gekauft gehabt hier auf Amazon Prime, kann man den aktuell sich ausleihen für Geld. Und da hatte ich den geschaut gehabt. Ich glaube, ihr könnt auch warten. Also wenn euch jetzt das nicht gerade auf der Seele brennt, ihr wollt es unbedingt gucken, dann macht das auch. Ansonsten wartet einfach, bis es regulär verfügbar ist. War auf jeden Fall besser als der Schach 2, der ja furchtbar war. Aber von der Dramatik her und von der Inszenierung her nicht so gut wie der erste Schacht. Deswegen Rich Flu von mir 6 Punkte. Und wir gehen mal rüber in den Serienbereich, wo der Chris hier nochmal was zu Adolescence sagen möchte.
Serien.
Vollkommen richtig, ich würde gerne noch was zu Adolescence sagen. Ich habe jetzt die 4 Folgen auch schon durch. Und ja, was soll ich sagen? Es ist eine sehr, sehr gut gemachte, krasse Serie, die in der ersten Folge dir eine Fährte legt, aber für den weiteren Verlauf der Serie eigentlich dann, wie man vielleicht denkt, dass es kommt oder wie das laufen könnte, doch anders ist als gedacht. Und es werden in jeder Folge verschiedene Perspektiven gezeigt. Es werden Zeitsprünge sind drin, aber es spielt dann wirklich immer zu diesem die Stunde, wo es dann ist, ist dann immer eine real gefilmte Stunde mit den ganzen Sachen, die da passieren. Und so summa summarum fand ich es sehr, sehr cool, auch wenn meine Erwartungen nach der ersten Folge eine andere waren, weil ich gedacht habe, okay, ja, das wird wahrscheinlich dann so und so und so laufen. Es kommen immer wieder, werden so kleine Details durchgestochen, dann auch zu dem Fall, ohne dass man dann dieses Gesamtbild hat. Und am Ende sind halt sehr, sehr viele Fragen dann doch noch irgendwie offen, auch wenn es relativ eindeutig erscheint. Und das schon allein so, das zu beschreiben jetzt gerade, zeigt, glaube ich, deutlich, dass es keine einfache Serie ist, die man so einfach so, ja, lass ich mal nebenher laufen. Und eine Feel-Good-Serie ist es auch nicht. Es zeigt einfach, ja, ganz, ganz krass, was, ich will jetzt nicht sagen, kleine Einschnitte im Leben schon ausmachen können, sondern es sind schon große Einschnitte. Und auch welche Gefahren solche Aktionen wie Mobbing oder was weiß ich was in der Jugendzeit einfach schon mit sich bringen. Ich kann es jedem mal empfehlen, reinzugucken. Es ist nicht unbedingt leicht zu verdauen auch. Und wie gesagt, nicht ich glaube, wenn ich es jetzt dem Erik sagen würde, in welche Richtung es geht, wäre er schon halb enttäuscht, weil es eben, ja, ein bisschen anders ist, als man am Anfang denkt. Sagen wir es einfach so. Ich fand es ganz cool, gefällt dann allerdings auch nicht jedem, weil einfach die Erwartungshaltung eine andere ist. Ja, man muss auch ein Stück weit damit umgehen können. Deswegen, ich kann es empfehlen, reinzugucken. Also dir würde ich es auf jeden Fall empfehlen.
Ich gucke auf jeden Fall rein, ja.
Ist schon cool.
Auf jeden Fall. Also das habe ich mir schon vorher gemerkt, das gucke ich sowieso, aber da will ich ein bisschen Zeit mitbringen, dass ich da mehr als eine Folge gucken kann.
Ja, auf jeden Fall.
Jo.
Aber was ich dir nicht empfehlen kann, ist Running Point. Also das werde ich jetzt
tatsächlich abbrechen. Ja, muss ich trotzdem gucken, für Fortsetzung folgt.
Ich hab jetzt 5 Folgen gesehen. Es wird eigentlich eher nur noch schlimmer. Das ist für mich ein ganz großer Satz mit X.
Naja, ich gucke da mal rein. Running Point brauchen wir für die nächste Fortsetzung folgt Ausgabe. Ebenso, kleiner Teaser. Wir besprechen dort auch Krank Berlin, der was bei Apple gesehen. Läuft, wird ja extrem gefeiert. Und The Residents ist ja aktuell gerade auf Platz, weiß nicht, 3 oder so weltweit in den Streaming-Charts bei Netflix. Scheint also auch ganz gut zu sein. Das aber, wir nehmen erst am 1. April auf, ist kein Scherz. Und das erscheint dann irgendwie die Woche später oder so. Also bis dahin muss ich das geschaut haben. Jo. Und falls ihr noch mehr Serientipps braucht, wenn ihr sagt, okay, Adolescence, ja, die von dem anderen hast du ja abgeraten. Was gibt's denn da noch? Gestern, am 26. Nee, Quatsch, Entschuldigung, ich bin schon eine Woche später. Am 26. März, also quasi in 3 Tagen, läuft eine Serie an auf Apple TV Plus, die heißt SideQuest. Sagt ihr das was?
Das ist ein Ableger von Mythic Quest.
Genau, Mythic Quest. Und zwar hier geht es um die SpielerInnen, die Mythic Quest spielen. Eine Spin-Off-Serie, auch mit Rob McElhenney. Eine Spin-Off-Serie, die Episoden sind alleinstehend. Also es geht dann halt immer um irgendwelche Spieler, die irgendwas erleben. Und die Episoden an sich haben miteinander nichts zu tun. Und das könnte echt gut werden, wenn da so ein bisschen die Gaming-Szene so ein bisschen dargestellt wird. Wenn es gut gemacht ist. Aber ich habe da ein gutes Gefühl dabei. Dann auch noch Apple TV Plus. Also jetzt kommt es wirklich ganz, ganz dicke hier auf Apple TV Plus. Auch am 26.03. startet The Studio. Und das hat schon top Vorschusslorbeeren bekommen. Hier spielt Seth Rogen den Leiter eines Filmstudios. Und er ist totaler Filmnerd und Kinonerd und ist natürlich jetzt in dem Zwiespalt. Ich bin hier der Studiochef und ich würde gerne gute Filme produzieren, aber ich muss halt auch gucken, dass das irgendwie wirtschaftlich ist und so weiter. Und ich glaube, das kann für uns Filmfans, kann das richtig gut werden. Und das, was ich bis jetzt gelesen habe, die schon mal reinschauen durften, haben da wirklich 100% Wertung auf Rotten Tomatoes gegeben. Und das ist der Hammer. Also es gibt 8 Episoden dann ab dem 26. März. Und das, ich glaube, das müssen wir gesehen haben. Ich zumindest. Du nicht? Okay.
Wusste nicht, ob du jetzt von mir eine Antwort möchtest. Also,
das ist hier kein Monolog, ja? Das ist hier ein
Podcast. Auch da bin ich mir manchmal nicht so sicher. Nein, klingt auf jeden Fall schon interessant. Würde ich auch mal reingucken, ja.
Dann, es gab doch mal eine Serie, ich glaube irgendwo im dritten Programm, die hieß Ditsche.
Ja,
warst du da Dietrich. Fan? Weil da gab es ja so...
Nee, aber schon ab und zu mal gesehen und auch mal wieder Ausschnitte gesehen.
Ging mir genauso, aber der hatte einen riesen Fanbase. Es gibt jetzt, ich weiß nicht, ob das so vergleichbar ist, aber es gibt jetzt auch was, das heißt Späti, hat nichts mit meinem Nachnamen zu tun, sondern es geht hier um ein Späti in Berlin. Und das ist halt dann so ein Mikrokosmos, wie es hier beschrieben wird, auf 44 Quadratmetern zwischen Kita, Immobilienverwaltung, Dönerbude und Fetischclub mittendrin in der Partymetropole Berlin. Eine ZDF Neo Original Sitcom. Was könnte mich ein bisschen abschrecken, nämlich eine der Hauptrollen des Wilson Gonzales. Da weiß ich jetzt nicht.
Du schaust doch hier die wie heißen sie?
Nein, schaue ich auch nicht.
Was? Doch, du schaust doch hier die von Tokyo Hotel da, die.
Ach das? Ja, aber da ist ja Wilson Gonzales nicht dabei.
Ja, aber trotzdem ist er ungefähr.
Nein. Hä? Nee, es gibt so eine andere Seite, die Ochsenknechts oder so auf Sky.
Ja, das gibt's auch, ja.
Das meinst du, glaube ich, das verwechselst du. Eine ZDF Neo produzierte Serie in diesem wilden Umfeld, das könnte, glaube ich, ganz witzig sein. Gibt es dann bestimmt auch im Streaming hier. Ja, genau, ab Freitag, 28. März gibt es im Streaming. Und auf ZDF Neo läuft es dann im linearen Fernsehen ab dem 8. April. Also ihr könnt dann vorher im Streaming schon mal reinschauen, ob das was kann. Und sagen wir so, öffentlich-rechtliche Comedy-Produktionen, die können auch manchmal gut sein, siehe Tatortreiniger. Deswegen, ja, vielleicht. Vormerken. Und dann sind wir soweit. Ich gucke gerade, ob noch Kommentare waren irgendwie. Sind wir soweit durch für heute? Ich glaube, da war... Ach doch, wir hatten letztens mal einen Kommentar gehabt von der Steff für eine ältere Folge. Da wollte ich nochmal drauf eingehen. Wo war denn der? Hier, glaube ich. Weil wir hatten ja irgendwie überlegt gehabt, wegen Kino in Reutlingen, wegen der Sneak Preview da, glaube ich. Ach, ich finde es nicht mehr. Verdammt, das war nicht in einer der letzten. Es war irgendeine ältere Folge, der Kommentar. Sehe ich sie an der Seite? Nee, da sind die ganzen Tipps. Nee, ich finde es gerade auf die Schnelle nicht. Bereite ich beim nächsten Mal vor, dann finde ich das gleich. Jo, dann sehen wir uns eventuell morgen alle euch da draußen in der Sneak Preview in Stuttgart. Habt eine schöne Woche ansonsten. Vielen Dank fürs Mitmachen. Bis dann, Chris.
Bis dann, Erik. Tschüss. Auf Wiederhören.
Bis bald im Kinocast.